Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Klapp-Karibik soll in Zukunft in Deutschland verboten sein, weil schlecht für die Haut. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast an diesem 4. Februar. Die Deutsche Krebshilfe und die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention, die fordern heute am Weltkrebstag ein Solariumverbot. Der Bundesfachverband Besonnung hält dagegen und sagt, nö, moderate Nutzung, das gar nicht so schädlich. Aber was ist bitteschön moderat? Und wie schädlich ist das Bräunen im Solarium wirklich? Wir liefern euch heute die Fakten zu dieser Diskussion und auch jemanden, der sehr, sehr gerne ins Solarium geht. Außerdem schauen wir auf letzte Nacht.
Tonight, as a party, we are one step closer to defeating the most corrupt president in American history.
Ja, das war eher ein Schritt rückwärts für die Demokraten. Technisches Chaos bei der ersten Wahl der Präsidentschaftskandidatinnen und Kandidaten in Iowa. Woran lag's? Wir schauen uns das heute genauer an. Und Verena von Keitz ist heute mit dabei.
Hallo.
Bei dir geht's heute um eine gescheiterte Klage.
Genau, das Oberlandesgericht in Naumburg hat eine Klage abgewiesen, bei der es darum ging, eine judenfeindliche Skulptur, ein Relief an der Stadtkirche in Wittenberg abzuhängen, weil sie sozusagen die Persönlichkeitsrechte verletzt. Aber das Gericht hat geurteilt, das sei keine Beleidigung des Judentums, weil es in einem Zusammenhang stehe.
Mehr dazu auch in diesem Podcast zum Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es geht's in die Staaten.
This is the moment we have been called to. Our moment to make history. Our moment to dream big, fight hard and win.
Ja, der Moment, groß zu kämpfen oder groß zu träumen und hart zu kämpfen, ging gestern für Elizabeth Warren und die anderen Kandidatinnen und Kandidaten bei den Demokraten in den USA so ein bisschen in die Hose. Vorwahlen dort in Iowa, eine App hat anscheinend versagt und Backup über ein Telefon lief auch nicht richtig. Ursachenforschung an dieser Stelle mit unserem Korrespondenten, der live vor Ort ist, Thilo Kössler. Was waren denn die Ursachen für dieses Desaster?
Ich glaube, Thilo, das ist eine Kombination aus technischem Versagen, aus einem miserablen Krisenmanagement und wirklich schlechter Kommunikation. Das alles zusammen hat zu Konfusion und zu Chaos geführt. Zunächst hat es geheißen, es gab Ungereimtheiten. Man sei deshalb zur Handauszählung in der Nacht übergegangen. Die Ursache, du hast es gesagt, eine App, mit denen die Resultate mitgeteilt werden sollten. Sie hat nicht funktioniert. Es gab offenbar einen Programmierfehler. Aber hinzu kam wohl auch, dass die Mitarbeiter, die diese Daten hätten übermitteln sollen, mit dieser App überhaupt nicht klarkamen. Sie wurden auch nicht geschult. Und statt offensiv an die Öffentlichkeit zu gehen, sind die Parteimanager abgetaucht. Sie haben das Chaos nicht gelichtet. Und dann kam noch hinzu, dass die Wahlkampfteams in dem Bemühen, natürlich sich als Gewinner darzustellen, das Chaos noch erhöht haben, indem sie eigene Zahlen veröffentlicht haben aus den ganzen Caucus-Wahlkreisen. Und da waren sie ja zugegen. Und das hat aber wirklich dann endgültig zum Chaos geführt. Das alles führt zu einem Vertrauensverlust, glaube ich, Thilo. Ich habe den Eindruck, dass die Serie der politischen Pleiten, Pech und Pannen in diesem Land überhaupt kein Ende nimmt.
Du hast uns gestern gesagt, dass seit 1996 jeder demokratische Kandidat, der in Iowa gewonnen hat, auch am Ende dann Präsidentschaftskandidatin oder Präsidentschaftskandidat der Demokraten war. Was sind die Konsequenzen, wenn der Staat jetzt so in die Hose ging?
Ja, genau, das ist die Konsequenz. Alle, die den Rückenwind dringend gebraucht hätten, um jetzt sofort in New Hampshire in der nächsten Woche bei den nächsten Primaries zu gewinnen, die haben jetzt ein Problem. Der Rückenwind ist ausgeblieben. Das ist der Effekt von Iowa. Iowa ist der Auftakt für das Wahljahr. Iowa sorgt für eine unglaubliche Dynamik, gibt den Siegern einen großen Aufwind, sorgt auf der anderen Seite für Auswahl. In Iowa werden zwar keine Könige gekürt, aber Kandidaten zur Strecke gebracht. Und dieses ganze System, dieses Pushes aus Iowa, das ist in sich zusammengebrochen. Die Sieger haben nicht den Vorteil, dass sie eine triumphale Wahlnacht vorweisen können. Der Effekt bleibt aus und dabei geht es ja nicht nur um Wählerstimmen, es geht auch um Spendengelder für den weiteren Wahlkampf. Also das gesamte Vertrauen in das System ist erschüttert und auch in New Hampshire sind viele Wähler noch unentschieden und unsicher und dieses Desaster hat ganz bestimmt nicht dazu beigetragen, dass sich die Meinungsbildung dort vollzogen hat. Die Verunsicherung ist gestiegen. Ja?
Donald Trump ist dagegen bei den Republikanern schon mit Mehrheit als Kandidat gewählt worden. Am Abend jetzt hält er nochmal Rede zur Lage der Nation. Kommt ihm dieses Iowa-Chaos denn zugute?
Thilo, er ist der eigentliche Gewinner dieses ganzen Desasters. Er feixt bereits. Die Demokraten sind noch nicht mal in der Lage, ihre eigenen Vorwahlen zu organisieren, hat er gesagt. Wie wollen sie da erst das Land regieren? Für Donald Trump hat sich das Blatt dramatisch gewendet. Er hat sich aus dem Impeachment-Verfahren befreit. Es wird morgen eingestellt im Senat. Er hat Oberwasser in der Frage der Wählerunterstützung. Er geht aus seinen eigenen Caucuses hier in Iowa mit sagenhaften 97% hervor. Und er kann jetzt auch noch Häme über die Demokraten ausschütten. Und mit der State of the Union Rede heute Nacht übernimmt Präsident Trump wieder unangefochten das Ruder des Politikbetriebs in Washington, ohne dass ihm jetzt noch jemand was anhaben könnte.
Also Fehlstart bei den Demokraten in Iowa. Man wollte eigentlich ein gutes Startsignal für die Wahl des oder der Präsidentschaftskandidatin senden. Daraus ist erstmal eins mit technischen Mängeln geworden. Live und direkt war das aus den USA, aus Iowa. Thilo Kössler, unser Korrespondent.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben Anfang Februar. Das ist die Zeit, wo viele von uns maximal blass sind. Die Bräune aus dem letzten Sommer, die ist weg und der neue Teint aus dem Frühling noch nicht so richtig da. Also ab ins Solarium, künstliches Licht drauf auf der Haut und alles wieder braun. Aber, das wissen wir, UV-Strahlung, die ist krebserregend. Und deshalb gibt's jetzt die Forderung nach einem Sonnenstudio-Verbot. Die Deutsche Krebshilfe und die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention haben das gefordert. Heute zum Weltkrebstag. Aber ist denn die Bräune auf der Sonnenbank wirklich so gefährlich, dass man das gleich verbieten sollte? Oder gibt's nicht vielleicht sogar ein paar Vorteile beim künstlichen Bräunen, zum Beispiel mehr Vitamin D jetzt im Winter? Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döppelt hat den Sonnenbank-Service für euch.
Warum gehen Sie ins Sonnenstudio ab und zu?
Ich gehe gerne alle 3 Wochen einmal aufs Solarium, weil ich denke, dass das die Seele ein bisschen auffrischt und man nicht unbedingt im Winter wie eine Wasserleiche aussieht.
10 Uhr morgens vor einem Solarium in Köln. Im Schaufenster werden die gesundheitlichen Vorteile beworben. Vitamin D3-Bildung, Stimulierung des Immunsystems und einiges mehr. Und drinnen läuft ein Erklärvideo, wie man sich mit der Sonnenbank optimal für den Urlaub vorbräunen könne. Der Kunde, den ich treffe, legt sich immer für 15 Minuten auf die Sonnenbank.
Allerdings beachte ich natürlich auch den gesundheitlichen Aspekt wegen Hautkrebs und sowas. Und ich denke nicht, dass das schadet, wenn man alle 3 Wochen auf eine leichte Bank geht.
Schadet das oder schadet das nicht? Einige Studien und Metastudien kommen zum Ergebnis, Bräunen im Sonnenstudio erhöht die Hautkrebsgefahr. Andere besagen das Gegenteil. Gar nicht so einfach, da den Überblick zu bekommen.
Mein Name ist Dr. Cornelia Baldermann.
Sie hat einen ganz guten Überblick. Cornelia Baldermann arbeitet beim Bundesamt für Strahlenschutz. Fachgebiet?
Optische Strahlung.
Die Forscherin verweist auf den zuständigen wissenschaftlichen Ausschuss der EU-Kommission, der sich mit Solarien befasst hat.
Und danach heißt es ganz klar, die Benutzung von Solarien verursacht die Entstehung verschiedener Hautkrebsarten und auch von Augenmelanomen.
Und weiter?
Es gibt keinen Grenzwert, bis zu dem die UV-Strahlung von Solarien als sicher betrachtet werden kann.
Das hieße also, jeder Besuch im Solarium ist schon einer zu viel.
Wir sagen, dass jede zusätzliche UV-Bestrahlung zur natürlichen UV-Bestrahlung unterlassen werden sollte.
Ähnlich argumentiert Professor Eckhard Breitbart, Hautarzt und Leiter der Arbeitsgemeinschaft für Dermatologische Prävention.
Wenn Sie regelmäßig in ein Solarium vor dem 35. Lebensjahr gehen, das regelmäßig bedeutet 12-mal im Jahr, also einmal im Monat, dann steigt Ihr persönliches Risiko, einen schwarzen Hautkrebs zu kriegen, um 60%.
Auch die Weltgesundheitsorganisation stuft natürliche und künstliche UV-Strahlung in die höchste Krebsrisikostufe ein. Da stehen auch Rauchen, Alkohol oder Asbest. Aber muss man deshalb Sonnenstudios gleich verbieten? Eckhard Breitbart und die Arbeitsgemeinschaft für Dermatologische Prävention fordern das, gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe. Sie wollen damit auch Minderjährige schützen.
Es gibt die UV-Schutzverordnung, die festlegt, dass zum Beispiel Kinder nicht in ein Solarium dürfen. Wir wissen allerdings von dem Monitoring der Solarienbesuche in Deutschland, dass nach wie vor regelmäßig jedes Jahr über 140.000 Kinder in die Solarien kommen.
Diese Schätzung basiert auf jährlichen repräsentativen Umfragen und die ergibt für 2018 140.000 Minderjährige waren im Solarium, obwohl das in Deutschland verboten ist. Holger Ziegert bezweifelt diese Zahl. Er ist Sprecher des Bundesverbandes Besonnung. Das ist ein Verband deutscher Sonnenstudios.
Die Studie selber liegt uns nicht vor. Die gilt es zu prüfen. Wenn Sie mich fragen, ich bezweifle das ein bisschen, denn aus eigener Erfahrung, und ich mache das hier schon seit 25 Jahren, und da kann ich nur sagen, dass selbst vor dem Verbot, das Solarium unter 18 zu nutzen, kaum 2% unserer Nutzer überhaupt das Solarium genutzt haben, also die unter 18 waren. Von daher wundert mich die Zahl ein bisschen. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch nicht sagen, dass nicht doch der eine oder andere durchschlüpft.
Bleiben noch zwei wichtige Fragen. Erstens, Vorbräunen im Solarium für den Strandurlaub. Bringt das was? Professor Breitbart sagt nein. Auch das erhöhe das Hautkrebsrisiko.
Das ist so ungefähr die Unvernunft schlechthin.
Und zweitens, was ist mit Vitamin D? Viele Sonnenstudios werben ja damit, dass wir gerade jetzt im Winter unseren Vitamin-D-Speicher wieder auffüllen können, wenn wir uns auf die Sonnenbank legen. Cornelia Baldermann vom Bundesamt für Strahlenschutz rät auch davon ab, weil auch hier die Hautkrebsgefahr bestehen bleibt.
Es heißt also ganz klar, nicht zur Vitamin-D-Bildung in ein Solarium gehen. Wenn ich einen Vitamin-D-Mangel habe, dann sollte der unter ärztlicher Bedingung erstmal diagnostiziert sein. Und dann gibt es sehr gute Vitamin-D-Präparate, mit denen ein Vitamin-D-Mangel erfolgreich bekämpft werden kann.
Deutschlandfunk Nova-Reporter Johannes Döbbelt haben wir da gerade mit dem Konflikt gehört. Die Deutsche Krebshilfe und die Arbeitsgemeinschaft Dermatologische Prävention sagen, Solarien sollten in Deutschland verboten werden. Der Bundesfachverband Besonnung hält dem entgegen. Wir wollen von euch wissen, geht ihr ins Sonnenstudio? Wie geht's euch dabei? Findet ihr das gut, wenn das verboten werden würde bei uns in Deutschland? Gebt uns eure Meinung. mail@deutschlandfunknova.de. Was haltet ihr von Sonnenstudios 2020?
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oscar and the Wolf on Fire in Deutschlandfunk Nova. Wir reden im Update jetzt über Julian Assange. Das ist der Mann, der geheime Dokumente des US-Militärs veröffentlicht hat, das wisst ihr. Er sitzt zurzeit in London in Haft und in 3 Wochen soll das Verfahren beginnen, in dem entschieden wird, ob Assange in die USA ausgeliefert wird, wo ihm lebenslang oder sogar die Todesstrafe droht. Es gibt viele, die sich für Assanges Freilassung einsetzen. Auch der UNO-Sonderberichterstatter zum Thema Folter, der sagt, dass Assange in Haft gefoltert wurde. Und er sagt jetzt auch, dass er brisante neue Erkenntnisse zu diesem Fall hat. Aglaya Dana aus der Nachrichtenredaktion jetzt bei mir. Was sind das für Erkenntnisse?
Nils Melzer, so heißt der UNO-Sonderberichterstatter zum Thema Folter, er sagt, dass einige Vorwürfe gegen Assange konstruiert sind, dass Beweise manipuliert wurden und sogar, dass Richter befangen waren. Er hat in einem Interview mit der Schweizer Online-Zeitung Republik gesprochen und da sagt er, das war ein abgekatertes Spiel, organisiert von 4 demokratischen Staaten, USA, Ecuador, Schweden und Großbritannien. Und das Ziel des Ganzen sei, Journalistinnen und Journalisten weltweit einzuschüchtern.
Wie kommt Melzer zu diesen Vorwürfen? Kann er das alles belegen?
Er sagt ja. Also er hat wohl von Assanges Anwälten Originalunterlagen schwedischer Behörden bekommen. Da waren Mails dabei, SMS, Zeugenaussagen. Und er spricht selber auch fließend Schwedisch. Und er sagt, als er das gelesen hatte, konnte er seinen Augen nicht trauen, was da drin steht. Denn es gab ja zum Beispiel seit 2010 Vorwürfe gegen Assange in Schweden, dass der dort 2 Frauen vergewaltigt haben soll. Inzwischen sind die fallen gelassen worden, die Vorwürfe, aber 9 Jahre lang bestanden die. Und diese Vorwürfe kamen damals, 2010, kurz nach den WikiLeaks-Enthüllungen ans Licht. Und Melzer sagt aber, die Frauen haben selber in ihren Aussagen nie von einer Vergewaltigung gesprochen. Und außerdem hat die Polizei in Stockholm die Aussage einer der Frauen ohne deren Mitwirkung umgeschrieben, um den Vergewaltigungsvorwurf herbeizubiegen. Und merkwürdig sei auch, dass Boulevardmedien über diese Vergewaltigungsvorwürfe berichtet haben, nur 2 Stunden, nachdem die Frauen ausgesagt haben. Also da wurden Informationen wohl durchgestochen, behauptet er. Und dann sagt er noch, dass schwedische Behörden nie versucht hätten, die Wahrheit herauszufinden.
Ich meine, die Wahrheit herausfinden war vermutlich auch ein bisschen schwierig, weil sich Assange dann im Ausland und später ja auch in der Botschaft von Ecuador in London versteckt hat, ne?
Das stimmt, aber Melzer sagt, dass Medienbehörden ihm jahrelang das Bild gezeichnet haben, Assange sei vor der schwedischen Justiz geflüchtet, um sich der Verantwortung zu entziehen. Aber die Unterlagen zeigen jetzt, dass er sich mehrmals bei schwedischen Behörden gemeldet hat, um Stellung zu nehmen zu den Vergewaltigungsvorwürfen. Am Anfang, wenige Tage nach den Vorwürfen, auch sogar persönlich. Und später hat er immer gesagt, er würde per Video aussagen. Aber am Anfang haben die schwedischen Behörden immer abgewiegelt und vertröstet und später dann Videovernehmungen abgelehnt. obwohl sie solche Vernehmungen nach England im gleichen Zeitraum 44 Mal durchgeführt haben.
Gut, das steht jetzt so im Raum. Kann man sagen, warum schwedische Behörden das tun sollten oder getan haben sollten, Assange Aussagen zu manipulieren?
Der UNO-Berichterstatter sagt, dass es nur darum ging, Assange in die Finger zu bekommen, um ihn an die USA auszuliefern. Also eine Art Schauprozess eigentlich. Meltzer sagt in dem Interview fast wörtlich, die USA, Ecuador, Schweden und Großbritannien haben sich in den letzten Jahren zusammengeschlossen, um aus dem Mann, wörtlich sagt er das, ein Monster zu machen, damit man ihn danach auf dem Scheiterhaufen verbrennen kann, ohne dass jemand aufschreit.
Das ist schon eine ziemlich heftige Formulierung, Rhetorik, oder?
Ja, und er geht auch inhaltlich noch weiter. Also er spricht von einem mörderischen System, das da gerade entsteht. Da werden Kriegsverbrechen und Folter nicht verfolgt. Und da spricht er dann auf die WikiLeaks-Veröffentlichungen an, wo es ja auch um Verbrechen gegen die US-Soldaten in Afghanistan und dem Irak begangen haben sollen. Also da wird nicht weiter verfolgt. Aber der, der diese Verbrechen aufdeckt, der sie öffentlich macht, der wird zum Spion erklärt und möglicherweise lebenslang ins Gefängnis gesperrt.
Gibt es denn schon Reaktionen auf diese Anschuldigung des UNO-Sonderberichterstatters?
Also aus Schweden habe ich jetzt keine Reaktion bisher gefunden, aber das Interview macht gerade die Runde in sozialen Netzwerken. Da bin ich auch auf das Thema gestoßen und es lohnt sich auch wirklich, es zu lesen. Es steht noch viel mehr drin. Und seit einiger Zeit wächst auch die Zahl der Unterstützerinnen und Unterstützer für Assanges Freilassung. Also es gibt eine Petition, die hat inzwischen so 400.000 Unterschriften. Und übermorgen gibt es eine Veranstaltung in der Bundespressekonferenz in Berlin. Da soll ein Appell zur Freilassung vorgestellt werden. Und das ist eine überparteiliche Initiative. Also da ist der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel von der SPD mit dabei, Leute von der Linkspartei und auch von der FDP.
Also knapp 3 Wochen beginnt das Verfahren um die Auslieferung von Julian Assange. Jetzt erhebt ein UNO-Berichterstatter schwere Vorwürfe, unter anderem gegen schwedische Behörden. Die Einzelheiten dazu kamen aus unserer Nachrichtenredaktion von Aglaya Dane. Die sagt, lest euch noch mehr dazu durch. Es lohnt sich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute an diesem Dienstag hat das Oberlandesgericht in Naumburg entschieden, die sogenannte Judensau, ein judenschmähendes Relief aus dem Mittelalter, das muss nicht von der Fassade der Stadtkirche in Wittenberg in Sachsen-Anhalt abgenommen werden. Man sieht auf diesem Relief ein Schwein, dessen Ringelschwanz angehoben wird, offenbar von einem Rabbiner, der dem Schwein in den Hintern schaut. Und an den Zitzen des Schweins trinken zudem noch 2 kleinere, vermutlich jüdische Personen. Ein Mann aus der jüdischen Gemeinde hat geklagt. Das Relief soll weg, hat er gesagt, weil er sich dadurch sehr herabgewürdigt und persönlich verletzt sieht. Die Richter des Oberlandesgerichts haben die Berufungsklage aber heute zurückgewiesen. Soweit die Fakten. Da gibt es aber noch ganz schön viel zu klären dazu. Verena von Kaltzers und sein Team hat sich intensiver beschäftigt mit dem Fall. Wie hat das Gericht das Urteil begründet?
Damit, dass das Relief den Tatbestand der Beleidigung nicht erfülle, weil es eingebettet sei in ein Gedenkensemble, wie der Vorsitzende Richter des Oberlandesgerichts Naumburg es ausdrückte. Der Richter sagte, es gebe eine Bodenplatte vor der Kirche, die an die Ermordung von 6 Millionen Juden erinnert und eine Informationstafel. Und deshalb verletze das Relief an sich aus dem 13. Jahrhundert nicht die Ehre der Juden, weil es eben eingebettet ist. Und damit ist das Oberlandesgericht der Argumentation vom Landgericht Dessau gefolgt, das im letzten Mai mit der gleichen Begründung die erste Klage abgewiesen hat.
Ist denn damit ein für alle Mal geklärt, dass die Figur an der Kirchenfassade bleibt?
Nein, das ist es nicht. Der Kläger hat schon angekündigt, dass er weitermachen will, zur Not bis vor den Europäischen Gerichtshof will er ziehen. Er will sich auch auf keinen Kompromiss einlassen, also sich zum Beispiel nicht beteiligen an einer Weiterentwicklung des jetzt schon existierenden Mahnmals, wie es dem Pfarrer der Stadtkirche in Wittenberg vorschwebt und der dafür auch den Zentralrat der Juden in Deutschland angefragt hat.
Ich wollte gerade fragen, was sagt denn die betroffene Kirche selbst dazu? Warum hängt die das Ding nicht einfach ab?
Also die Wittenberger Stadtkirchengemeinde sieht das Relief als schwieriges Erbe aus der Vergangenheit, aber Pfarrer Johannes Block sagt auch, dass so ein einfaches Abhängen den Antisemitismus in unserer Gesellschaft auch nicht verringern würde.
Uns lässt diese Schmähplastik nicht kalt und deshalb versuchen wir ja über Jahre und seit Jahrzehnten eine Gedenkkultur aufzuarbeiten, um nicht Geschichte zu verstecken, sondern mit ihr zu lernen und in eine neue Zukunft zu gehen.
Also das ist diese Haltung und die Wittenberger Stadtkirche ist auch nicht die einzige Kirche mit solchen judenfeindlichen Darstellungen in Figur von Schweinen, das ja im Judentum als unrein gilt. Das ist eine wirklich fürs Mittelalter ganz typische Schmähdarstellung von jüdischen Menschen, die in und an vielen christlichen Kirchen zu finden waren.
Wo gibt's die denn noch?
Also bekannt sind ungefähr 30 Darstellungen, unter anderem gibt's sie auch am Kölner Dom oder in Regensburg und auch in Nürnberg. Und die jetzige Diskussion um diese Juden Säue, zeigt auch, dass Antisemitismus eben kein Problem nur des 20. und 21. Jahrhunderts ist, sagt zum Beispiel Axel Töllner, er ist Beauftragter für christlich-jüdischen Dialog in der Evangelischen Landeskirche Bayern.
Ich glaube schon, dass es jetzt wieder ein bisschen mehr ins Bewusstsein gerückt ist, dass wir da eben nicht vom Antisemitismus an den Rändern unserer Gesellschaft sprechen können, sondern dass wir zunächst mal auf uns selbst schauen müssen, was wir eigentlich in unserer europäischen Kultur alles mit uns rumschleppen, also in der christlich geprägten europäischen Kultur mit uns rumschleppen, und dass wir da direkt auf uns selber in die Mitte der Gesellschaft schauen müssen.
Axel Töllner selbst war übrigens Pfarrer der Kirche in Nürnberg, an der es auch eine Judensau gibt. Er war dort bis 2011 und hat sich sehr dafür eingesetzt, das Problem offen zu thematisieren.
Was hat er da genau gemacht?
Also er hat organisiert, dass es zum Beispiel Führungen gab und Infobroschüren, obwohl, wie er sagt, sich einige Mitglieder am Anfang in der Kirchengemeinde gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollten, das lieber stillschweigend unter den Tisch kehren wollten. Axel Töllner sagt auch, dass in den Kirchengemeinden heute der Umgang gerade wirklich neu diskutiert wird.
Auf jeden Fall. Also ich glaube schon, dass einfach eben dieser Gerichtsprozess an manchen Orten zumindest, die ich jetzt kenne, da hat es doch wieder auch einfach das Überlegen und das Nachdenken in Gang gesetzt.
Das hat der Prozess auf jeden Fall geschafft. Und wahrscheinlich wird die Diskussion auch noch weitergehen, denn der Bundesgerichtshof als nächste Instanz für den Kläger hat schon Revision zugelassen wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Sache.
Also wir halten fest, ein judenfeindliches Relief in Form eines Schweins darf an der Fassade der Stadtkirche in Wittenberg bleiben. So hat heute das Oberlandesgericht Naumburg entschieden. Aber damit ist das Thema natürlich noch lange nicht abgeschlossen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Da zieht ein Typ mit einem Bollerwagen durch Berlin. Und in diesem Wagen liegen 99 Smartphones. Die haben alle schön GPS an und Google Maps laufen. Und das hat dann angeblich zur Folge, dass Google Maps denkt, ups, hier bewegt sich ganz viele Leute mit dem Smartphone ganz langsam auf der Straße. Das muss ein Stau sein. Und schon bekommen alle, die mit dem gleichen Service navigieren, eine alternative Route vorgeschlagen. Und statt eines Staus gibt's auf der Straße einfach nichts. Leere. Soweit die Kunstaktion vom Berliner Künstler Simon Weckert. Wir haben uns heute gefragt, wie abhängig sind wir denn bitteschön von solchen Diensten? Haben wir es verlernt sogar, ohne digitale Hilfe ans Ziel zu kommen? Moritz Ahlert ist Stadtforscher und hat zu digitalen Kartendiensten seine Doktorarbeit geschrieben. Ich habe ihn heute gefragt, ob es wirklich so leicht ist, einen Google-Algorithmus mit 99 Smartphones in einem Bollerwagen zu manipulieren. Welche Infos gibt's dazu?
Über die Infos, wie der Algorithmus funktioniert, findet man leider relativ wenig, und da gibt Google auch wenig Preis. Mhm. Und da schreibt wohl ein Google-Mitarbeiter selbst, dass das sehr wohl der Fall ist. Mhm. Und dass der Algorithmus da zwischen Fußgänger, zwischen Autos, zwischen stehendem Verkehr noch nicht so gut differenzieren kann.
Kannst du uns mal so noch einen Überblick geben, wer unsere Standortdaten noch benutzt, um festzulegen, keine Ahnung, ob jetzt hier ein Stau ist oder eine Überbelegung?
Naja, Google Maps hat das ausgefeilteste System, was unsere Standortdaten verarbeiten kann, und hat da quasi sich selbst der Monopol geschaffen. Gleichzeitig ist es mit das größte Werbeunternehmen der Welt und weiß auch ganz geschickt, diese persönlichen Daten, die wir da jeden Tag hinterlassen und einspeisen, auch zu nutzen.
Was macht es, würdest du denn sagen, mit unserem Bild von der Welt, wenn wir auf solche Dienste so stark vertrauen? Ich habe das Gefühl, es geht vielleicht da so eine Fähigkeit verloren, nämlich Kartenlesen oder Orientierung. Wie siehst du das?
Ja, auf der einen Seite auf jeden Fall. Da bin ich aber auch schon zu alt quasi, weil ich das analoge Kartenlesen noch gelernt habe. Und die digitale Karte ist natürlich, funktioniert ganz anders. Man schaut nicht mehr auf die Karte, sondern die Karte ist um einen herum. Man kann quasi, ist in einer quasi virtuellen Welt und wird geführt. Und ich denke, ein großer Unterschied ist, dass man nicht einfach nur den Weg von A nach B sucht und findet, sondern auch, dass die Programme das Potenzial haben, die Nutzer und Nutzerinnen selbst zu führen und zu lenken. Siehe Pokémon Go, eine andere Anwendung, die in den letzten Jahren sehr populär war, die auf Google-Karten basiert. Und die zeigen, dass es nicht nur um reine Navigation geht und wie jetzt im Autoverkehr vielleicht nötig oder als Fußgänger oder in der Orientierung der Stadt, sondern da hat Google sich ein Ökosystem geschaffen, was die Karte als Plattform nutzt für noch ganz andere Dienste. Und grundlegend kann man sagen, dass der Blick auf die Welt quasi durch Google gefiltert wird. Und das ist ein sehr konsumorientierter Blick auf die Welt. Da werden manche Sachen gezeigt, andere Sachen weggelassen.
Da wird gefiltert auf jeden Fall. Was lehrt uns diese Geschichte des Berliner Künstlers Simon Weckert?
Also einerseits auf einer Alltagsebene würde ich sagen, dass diese Kartendienste natürlich auch zu einer Effizienz beitragen und dieses durch die Stadt stromern auch verloren geht. Mhm. Und dadurch auch quasi so eine Zielgerichtetheit. Ich weiß genau, ich gehe aus der Haustür, ich brauche 27 Minuten bis da und dort. Dadurch gehen aber auch viele Zufälligkeiten und Geheimnisse verloren, die vielleicht bisher auch unsere Städte ausgemacht haben. Mhm. Auf der anderen Seite denke ich, dass Google mit seiner Karte auch in Zukunft an personalisierten Karten arbeitet, wo nicht mehr alle auf die gleiche Karte schauen, sondern aufgrund von Sucheinträgen, vielleicht auch Einkommen, eingespeisten Daten, die schon vorhanden sind, entstehen dann personalisierte Karten, die dann auch vielleicht vergleichbar mit Facebook-Bubbles fragmentierte Räume entstehen lassen und die Gesellschaft noch weiter segregieren. Darin sehe ich eine Gefahr.
Könnte das sein, Moritz, dass wenn wir am gleichen Punkt starten und ein gleiches Ziel eingeben, du mit deinem Kartendienst und ich mit meinem Kartendienst, wir unterschiedlich lang brauchen?
Das hat ein holländischer Forscher in Studien nachgewiesen, dass genau aufgrund von unterschiedlichen Geräten mit iPhone oder mit Android-Telefon, dass Google und vielleicht auch in Kombination mit schon eingetragenen Sucheinträgen, dass Nutzerinnen in unterschiedliche Richtungen geschickt werden und unterschiedlich zum Ziel kommen, was natürlich auch potenziell eine Geschäftsmöglichkeit wäre, wenn man genau weiß, diejenige Person trinkt gerne Kaffee zu dieser Uhrzeit, vielleicht weil die auch den Google-Bezahldienst nutzt, dann vielleicht auch ist dynamische Preise entstehen, wie auch schon bei Uber gängig. Da kostet der Fahrdienst im Regen, wenn quasi ein großer Bedarf ist, kostet auch mehr, als wenn die Sonne scheint.
Wir halten fest, Google Maps lenkt uns nicht nur auf der Straße, sondern lenkt auch unser Leben. Und das sieht Moritz Ahlert kritisch. Er ist Stadtforscher, hat seine Doktorarbeit über digitale Kartendienste geschrieben. Klar, kann man natürlich auch alles ausstellen. GPS, das geht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Jetzt eine Geschichte mitten aus dem Leben. Ein Pavian hat ein Löwenbaby mit auf den Baum genommen zu den anderen Pavianen. Dann hat er das Löwenbaby nach Flöhen abgesucht und behandelt, als ob es sein eigenes Kind sei. Offenbar ganz, ganz liebevoll. Das alles ist im Krüger Nationalpark in Südafrika passiert, beobachtet von der Gruppe Touristen. Wir haben uns gefragt, warum? Heribert Hofer, Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung Berlin. Ist das nicht ein bisschen ungewöhnlich?
Also grundsätzlich ist es natürlich sehr ungewöhnlich, dass zwei sehr verschiedene Tierarten miteinander so umgehen, weil typischerweise zwischen Pavian und Löwen eine herzliche Feindschaft besteht. Mhm. Löwen attackieren Paviane in der Savanne und fressen sie auch. Paviane wiederum sind sehr gut im Verteidigen, attackieren und verletzen auch Löwen. Und dazu kommt, dass die Paviane typischerweise auch Fleischfresser sind, also nicht nur Grassamen essen oder ähnliche Dinge mehr, sondern sie jagen auch regelmäßig Antilopenbabys und fressen sie dann.
Das heißt, man kann davon ausgehen oder könnte vielleicht davon ausgehen, dass diese Paviane das Löwenbaby essen wollen?
Nein, das würde ich zunächst mal ausschließen oder als sehr unwahrscheinlich betrachten, denn diese Fellpflege ist eine Sache, die typischerweise innerartlichen Zeitgenossen angedient wird. Was häufig bei Affen und viele Arten zu beobachten ist, dass Jungtiere als so eine Art Verhandlungsmasse betrachtet wird. Gerade Männchen schnappen sich von Weibchen, die typischerweise niedrigrangiger sind, ein Jungtier und sie nutzen das, um dann entweder sich bei einem hochrangigen Männchen eine Gunst zu verschaffen oder in ähnliche Dinge mehr. Das heißt, es geht gar nicht um das Jungtier an sich, sondern es geht darum, dass in den sozialen Beziehungen zwischen Männchen und anderen Gruppenmitgliedern dieses Männchen Fortschritte macht.
Das wird ja fast schon philosophisch an der Stelle, Herr Hofer. Das heißt, dieser Pavian, der auch noch männlich ist dazu, hat sich dieses Löwenbaby vor aller Voraussicht nach genommen, um besser anzukommen in seiner eigenen Sippe?
Genau das.
Ah, ist das dann eine Adoption?
Das würde ich auch eher ausschließen wollen. Alles, was wir aus diesem Vorfall aus dem Krüger Nationalpark wissen, ist ja, dass wir das nur über eine sehr kurze Zeit beobachtet wurde. Mhm. Und man sollte vielleicht auch dazu sagen, es handelt sich um ein Löwenbaby und das so klein ist. Normalerweise sind Löwenbabys immer in der Begleitung der Mütter. Mhm. Wenn die Mütter also nicht da sind, stellt sich die Frage, wie sind denn die Paviane überhaupt an dieses Jungtier gekommen? Mhm. Und die typische Erklärung dafür ist, dass die Jungtiere in den ersten 6 Wochen nach der Geburt in einem Versteck bleiben und sich normalerweise auch nicht vom Fleck rühren. Und die Mutter aber in der Zeit natürlich auch weiterhin jagen gehen müssen. Mhm. So, wenn jetzt die Paviane zufällig auf ein solches Löwenbaby gestoßen sind in einem solchen Versteck, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich das geschnappt haben. Dazu sollte man auch sagen, ich habe selber schon Löwenbabys in sehr jungem Alter gesehen. Die sind dann auch nicht so beige und sandfarben, wie man das von Löwen allgemein kennt, sondern in ihrer Farbe sind sie schon dunkler und ähneln deshalb der Haarfarbe der Paviane sehr weit mehr, als man sich das vielleicht unmittelbar jetzt vorstellen kann.
Es könnte also zu einer Verwechslung gekommen sein.
Ja, das ist eine gute Frage. Also normalerweise sollte ein Pavianmännchen durchaus verstehen, ob es sich um einen Pavian handelt oder nicht. Also die sind sehr klug und sie sind auch sehr elegant und sehr komplex in ihrem Sozialverhalten. Mhm. Ich glaube, da er etwas anderes, er nutzt einfach dieses Objekt mit Fell, um sich Vorteile zu verschaffen, weil das nun mal das übliche Prinzip ist. Und wenn ich gerade kein eigenes Jungtier aus der eigenen Gruppe zur Verfügung habe, nutze ich halt etwas anderes, um mir Vorteile zu verschaffen.
Herr Hofer, abschließend, welche Chancen hat denn dieses kleine Löwenbaby, da durchzukommen?
Keine guten. Ob die Mutter das rechtzeitig findet, wissen wir nicht. Ja. Was auch passieren kann, ist, dass irgendwann dieser Verhandlungsgegenstand nicht mehr Verhandlungsgegenstand bleibt in der Einschätzung der Paviane, sondern zum Beutetier mutiert und dann könnten die Paviane sogar dieses Tier auffressen. Die Chancen sind dann nicht gut.
Hm. Ein Pavian und ein Löwenbaby oder ein Objekt mit Fell. Eine Parabel über das Leben, präsentiert von Heribert Hofer, Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin. Damit endet diese Sendung heute.
Mir fällt nichts mehr dazu ein.
Ja, es ist toll.
Ich hatte früher auch ein Löwenbaby-Stofftier.
Wie hieß es?
Löwenbaby.
Nur Löwenbaby?
Ja, es hieß nur Löwenbaby. Ich hatte keinen Namen.
Kann man durchaus auch mal so nennen. Verena von Keitz und Thilo Jahn wieder morgen.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag. Immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.